Guten Morgen miteinander. Ich bin geneigt zu sagen, wie schön, dass ihr da seid. Aber ich bin nicht der Gastgeber, sondern selbst Gast. Insofern schön, dass ich hier sein darf. Ich bin kurzfristig eingesprungen worden, weil euer geplanter Prediger ausgefallen ist. Und es freut mich deshalb auch hier zu sein, weil damit die Gelegenheit besteht, auf unser Anliegen im Waldeck zu sprechen zu kommen. Wir sind in Waldeck zwei Hauskreise und eine ganze Reihe der Teilnehmer dieser beiden Hauskreise sind Mitglieder dieser Gemeinde und zum großen Teil auch heute Morgen anwesend. Wir machen es so, dass wir uns jeweils 14-tägig in den beiden kleinen Hauskreisen treffen und 14-tägig gemeinsam in einem großen Hauskreis dort machen wir zurzeit Bibelkunde und in den kleinen Hauskreisen lesen wir die Bibelstellen, die wir gefunden haben, die etwas aussagen zum Thema Gemeinde. Warum? Weil wir uns von Gott erbitten, eine Gemeinde gründen zu können und weil eben eine ganze Reihe von uns Mitglieder dieser Gemeinde sind und die uns berichtet haben, dass sie eigentlich schon seit langen Jahren das Anliegen auf dem Herzen haben, eine Tochtergemeinde von Lichtenau im Landkreis Waldeck gründen zu können. Deshalb freut es uns, dass wir jetzt heute Morgen hier sind und auch dieses Anliegen vorstellen können. Die Geschwister haben uns berichtet, dass eine ganze Reihe von ihnen dafür auch beten. Ganz herzlichen Dank dafür. Macht das bitte weiter. Nun, in unserem kleinen Hauskreis in Höringhausen, der in aller Regel zumindest in den Wintermonaten bei Beckers stattfindet, aber auch der Hauskreis, der bei Kems in Sachsenhausen stattfindet, lesen wir also diese Bibelstellen zum Thema Gemeinde. Und am letzten Mittwoch haben wir einen Abschnitt gelesen aus dem zweiten Timotheusbrief. Wir lesen den ganzen zweiten Timotheusbrief durch, von vorne bis hinten, weil er zu den Pastoralbriefen gehört. Timotheus ist Pastor einer jungen Gemeinde und Paulus sagt ihm das, was für ihn jetzt ganz besonders wichtig ist. Und das ist ein Brief der Ermutigung. Wer auch immer von euch im Dienst, im pastoralen Dienst steht, im Gemeindedienst steht, egal ob in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, Verantwortung, in der Gemeindeleitung, der sollte diesen Brief kennen. Und wenn es euch ganz besonders schlecht geht, lest den zweiten Timotheusbrief. Gut, ich habe also jetzt einen Bibeltext mitgebracht, den wir am letzten Mittwoch bei uns im Hauskreis miteinander behandelt und darüber gesprochen haben. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier klappt. Ja. Zunächst die Verse 1 bis 8 in Kapitel 3 und dann zu einem späteren Zeitpunkt noch die Verse 14 bis 17. Paulus schreibt an Timotheus: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Denn wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Ein erschlagender Katalog von Gesellschaftsmerkmalen in diesem gewissermaßen prophetischen Kapitel des 2. Timotheusbriefes. Und wir erschrecken gewissermaßen, wie präzise hier aufgezählt wird, wie wir mitunter die Gesellschaft, in der wir leben, die wir als Postmoderne bezeichnen, wahrnehmen. Vielleicht vorab noch diese Zusammenfassung mit dem Wort schlimm. Das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Das griechische Wort, was Luther hier mit schlimm übersetzt, gibt es nur zweimal im Neuen Testament. Und wir wissen eigentlich nicht, was es wirklich bedeutet. Wir müssen die Bedeutung aus dem Kontext eruieren. Das Wort steht hier und das Wort steht in dem Bericht über die besessenen Gadarener. Dort lesen wir, die waren ebenfalls schlimm. Sodass dann Matthäus schreibt, sodass man diese Straße nicht gehen konnte. Manchen Bibelübersetzungen steht dann gewalttätig oder aggressiv. Vielleicht kommt auch die okkulte, dämonische Komponente da noch mit ins Spiel. Das gewissermaßen die Zusammenfassung dessen, was hier steht. Eine Gesellschaft, die ganz bewusst gottlos ist. Stattdessen steht das Ich auf dem Thron. Die Furcht vor Gott ist ersetzt worden durch den Materialismus. Hier wird von Geldgier gesprochen, vom Materialismus und vom Hedonismus. Hedonismus bezeichnet die Lustorientierung des Lebens. Der postmoderne Mensch erfährt seinen Lebenssinn in der Erfahrung von Lust. Es geht dann weiter. Das sind Lieblosigkeiten. Dann wird eine gewisse soziale Armut festgestellt. Diese Gesellschaft ist unsolidarisch, ja sogar gewalttätig. Wir Alten, wir staunen, dass das überhaupt möglich ist, dass Ortspolitiker, Bürgermeister per E-Mail mit dem Tode bedroht werden. Wir staunen darüber, dass Sanitäter beim Rettungseinsatz angegriffen werden, dass in Arztpraxen randaliert wird. Und wir sehen uns einer Gesellschaft ausgesetzt, die als Anspruchsgesellschaft gilt und verlangt, dass andere sie versorgen. Ein überhöhtes Selbstbewusstsein, sich selbst für wissend halten, gleichzeitig orientierungslos und gefangen in Gebundenheiten. Die sexuelle Orientierung wird in Vers 6 deutlich: Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen, gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Postmoderne Gesellschaft ist die Gesellschaft der suchtmäßigen Bindungen. Das betrifft nicht nur Alkohol und Drogen, das betrifft die Sexualität, das betrifft den Konsum und. Ich möchte ein besonderes Augenmerk auf die vier Begriffe, die Sie hier am Diir. Simon hat mir gesagt, ihr sprecht euch alle mit Du an. Ich werde immer wieder in das Sie hineinrutschen, weil ich so gewöhnt bin. Und dann bitte ich euch, dass ihr das Sie ersetzt durch euch. Also die ihr hier am Schluss lest, die mir in besonderer Weise bedeutsam erscheinen. Das eine ist die Wahrheitsresistenz, wie Jannes und Jambres, das sind die Priester des Pharao in Ägypten, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Man bezeichnet die postmoderne Gesellschaft als konstruktivistische Gesellschaft. Ich bin von Gott in eine Arbeit geführt worden, die mit Pädagogik zu tun hat. Pädagogik, Psychologie, Soziologie, fast alle Wissenschaften, die nicht naturwissenschaftlich orientiert sind, sind heute konstruktivistisch ausgerichtet. Das heißt, man geht grundsätzlich davon aus, es gibt keine Wahrheit, sondern Wahrheit wird immer individuell konstruiert. Das heißt, deine Wahrheit ist eine andere als meine Wahrheit. Und Pädagogik heißt heute nicht mehr Kinder auf den richtigen Weg führen, sondern sie unterstützen in der Konstruktion ihrer individuellen Wahrheit. In den 60er und 70er Jahren gab es auf parlamentarischer Ebene die sogenannten Grundwertedebatten. In England in den 60er Jahren wurde das veranlasst durch das Thema Homosexualität. Man hat sich die Frage gestellt, gibt es eine für alle Menschen verpflichtende Moral? Man hat diese Frage beantwortet mit Nein, die gibt es nicht. Das hat dann später eine ganze Reihe von Änderungen in den Gesetzen ausgelöst. Die Frage war ja, was ist denn dann unser vorgegebener Rechtsmaßstab? Das waren bis anhin die Gebote Gottes. Oder die katholische Kirche spricht vom Naturrecht. Diesen vorgegebenen Rechtsmaßstab, der eine universelle Gültigkeit beansprucht hat, hat man nun abgelehnt auf parlamentarischer Ebene und ersetzt durch das sogenannte Gemeinwohl. Was ist das Gemeinwohl? Das Gemeinwohl ist die Summe aller Ansprüche eines Volkes. Das heißt, der Staat wandelt sich vom Hüter des vorgegebenen, durch Gott vorgegebenen Rechtes, hin zu einem Verwalter der allgemeinen Ansprüche. So können wir das jetzt nachvollziehen. Das Volk lebt eine gewisse Weise und kurze Zeit später wird es Gesetz. So wurde das Konkubinatverbot in den 60er Jahren abgeschafft, in den 70er Jahren der Paragraph 175. Dann wurde das Schuldprinzip in der Ehescheidung ersetzt durch das Zerrüttungsprinzip. Die Abtreibung wurde liberalisiert. Es kam die Ehe für alle, das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Nachher das Recht auf freie Geschlechtswahl ab 14 Jahren. Das Volk möchte etwas und es wird anschließend gesetzlich umgesetzt. Als Bibelkenner wissen wir, dass Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Existenz von Wahrheit leugnen, bewegen wir uns gleichzeitig in die Sklaverei hinein. Wir wissen auch, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wir wissen, dass er sagt, dein Wort im hohen priesterlichen Gebet ist die Wahrheit. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Der zweite Begriff habe ich hier genannt, Denkunfähigkeit. Es sind Menschen, heißt es, mit zerrütteten Sinnen. Sinn ist das Lutherwort für Denken. In der Zeit der Aufklärung war es die Vernunft des Menschen, die über das Wort Gottes gesetzt worden ist. Man hat gesagt, die Vernunft des Menschen ist das höchste Prinzip. Und wir entscheiden mittels Vernunft, ob die Bibel stimmt oder nicht. Das kann nicht stimmen, das kann nicht stimmen, das kann nicht stimmen. Die einen haben einiges stehen gelassen, die anderen haben das Wort Gottes in seinem Wahrheitsanspruch komplett abgelehnt. Da wurde die Vernunft hochgehalten. Heute leben wir in einer Zeit, wo die Vernunft nichts mehr gilt, sondern das Gefühl und das Empfinden und die Erfahrung. Und wir haben den Eindruck, dass wir nicht mehr nachvollziehen können, dass vernünftig gedacht wird. Wobei wir Christen ja davon ausgehen, dass Vernunft etwas ist, was Gott uns als Gabe geschenkt hat. Besonders dramatisch in dem Zusammenhang die Aussage der Glaubensunfähigkeit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, Denken, unfähig zum Glauben. Das ist eine ganz bedeutende Aussage für uns als Gemeinde Jesu. Wir leben in einer Gesellschaft von Menschen, die nicht mehr glauben können, weil sie mental zur Gottlosigkeit programmiert sind. Und die Frage ist, wie können wir dem begegnen? Und ich nehme das Ergebnis der Predigt voraus. Erstens, fang an, selbst zu denken. Zweitens, kenne deine Bibel. Drittens, orientiere dich mit dem Wort Gottes in der Hand. Befasse dich mit dem Zeitgeist. Und viertens, verkündige das Evangelium. Hier steht noch ein Begriff. Merkmal für diese Zeit ist Massenlenkung. Das kommt indirekt zwischen den Zeilen zum Ausdruck dadurch, dass Paulus dem Timotheus die Aufforderung setzt, mach nicht mit. Diesen Bibelvers, den ihr eben gesehen habt, hätte ich zitieren wollen. Ich überspringe das. Und ich setze die Lesung unseres Bibeltextes fort. Nachdem Paulus Timotheus etwas über die Herausforderungen klar gemacht hat. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du dich hast überzeugen lassen. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Die Herausforderung ist skizziert worden, erschlagend, mit einer Kaskade von Begriffen. Worum es aber geht, ist die Aufforderung an Timotheus, sich davon nicht mitreißen zu lassen. Und das macht Paulus mit einem dreifachen Du aber. Wir werden nur das mittlere Du aber lesen. Ich habe einige Verse übersprungen. Das erste Du aber ist das Du aber der Vorbildorientierung. Da müsste ich jetzt über das Thema sprechen, welche Vorbilder hast du? Woran orientierst du dich? Das tun wir nicht. Das zweite Du aber, wo es heute darum geht, ist das Du aber der Schriftorientierung. Ab Vers 14. Und dann Kapitel 4, das Thema wird in Kapitel 4 fortgesetzt in Vers 5, das Du aber der Leidensbereitschaft. Auch darum geht es heute nicht. Aber dieses dreifache Du aber bringt erstens zum Ausdruck, dass Paulus sich wie ein Hirte auch um diesen jungen Bruder Timotheus kümmert. Und ich denke, wenn wir jetzt hier lesen, du aber, ist es richtig, dass wir uns von Gott persönlich angesprochen werden mit diesem du aber. Und es ist ein eindringliches du aber, das gesprochen wird, weil Paulus die Gefahr sieht, dass selbst ein Timotheus sich mitreißen lässt. Und diese Gefahr ist auch für uns als Gläubige in dieser Zeit real. Und zwar ganz persönlich uns mitreißen lassen. Wir erleben einen gewaltigen Werteumbruch. Und wir stellen fest, dass immer mehr junge Gläubige zum Beispiel unverheiratet zusammenleben. Und die Gemeinde traut sich nicht, es zur Sprache zu bringen, zu fragen, hör mal, bist du dir sicher, ob das der richtige Weg ist? Und wir stellen fest, dass Gemeinden ihre Sichtweisen ändern. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Die Gefahr des Mitgerissenwerdens für uns persönlich, für unsere Gemeinden. Und wir bekommen zugerufen, du aber. Der Appell besteht, zu bleiben. Bleiben. Bleibe. Dieser Appell macht nur Sinn, wenn klar ist, worin ich bleibe. Also nicht gemeint, bleibe heute hier. Bleib so, wie du bist. Nein, das ist nicht gemeint, sondern es wird erklärt, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und dann heißt es in Vers 15, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können. Jetzt habe ich hier den Begriff Selbstdenker aufgeschrieben. Der Vers heißt, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Luther übersetzt, was dir anvertraut ist. Das ist eine ganz heikle Sache für den Bibelübersetzer, denn im griechischen Grundtext steht die passive Form eines Verbs, das bedeutet gewiss machen, jemandem etwas gewiss machen. Also, was du dir hast gewiss machen lassen. Die beste Übersetzung, die mir begegnet ist, lautet, wovon du dich hast überzeugen lassen. Und das heißt, sei ein Selbstdenker. Hier geht es um christliche Mündigkeit. Nicht um Mündigkeit im humanistischen Sinne, wo sich der hochmütige, auf seine Vernunft setzende Mensch über Gott setzt. Nein, sei mündig im Sinne des Ebenbildes Gottes. Sei ein Selbstdenker mit dem Wort Gottes in der Hand. Christliche Pädagogik, christliche Lehre ist nie zwingend, sondern sie legt Wert darauf, dass der Einzelne selbst prüft und zu seinen Überzeugungen kommt. Bestes Beispiel ist Bekehrung. Zu einer Bekehrung kann man nicht zwingen. Eine Bekehrung lässt sich auch nicht suggestiv bewirken. Bekehrung ist nur dann echt, wenn ich tatsächlich eine Entscheidung für Jesus Christus treffe, weil ich es für richtig finde und weil ich das will und nicht nur deshalb, weil es halt die Oma so gerne hätte. Sei ein Selbstdenker. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wir wissen, dass Timotheus eine christliche Erziehung genossen hat durch seine Mutter und seine Großmutter. Und anscheinend haben sie ihm Bibelwissen vermittelt. Weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Und das ist mein großer Appell für heute Morgen. Das ist im Grunde genommen das, was ich mitgebracht habe. Und wozu ich ermutigen möchte, kenne deine Bibel. Wir investieren so viel in Lernen. Das ist Merkmal unserer Zeit. Wir werden als die Wissensgesellschaft bezeichnet, nicht wahr? Postmoderne ist Wissensgesellschaft. Das ist nicht mehr die heimische Braunkohle, nicht mehr das heimische Handwerk. Wir verkaufen Wissen und können trotzdem nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die eigentliche PISA-Katastrophe unserer Gesellschaft. Nun gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich habe einen Bibeltext. Weil du die Heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können. Jetzt bin ich auch wieder drin. Wir investieren so viel in den Erwerb von Wissen, in Fortbildung. Aber wir sind im Bibelwissen auch als Gläubige häufig Minimalisten. Und das Bibelwissen setzt sich nur so aus Fragmenten zusammen. Und ich möchte ermutigen, in Bibel kennenlernen zu investieren. Wie verlaufen die roten Linien in der Geschichte Israels? Im Leben Jesu? In der Apostelgeschichte. Was steht denn in den einzelnen Büchern? Ich wurde beauftragt, einen Vortrag zu halten vor Schulleitern von christlichen Schulen. Da ging es um die Frage, wie kann die geistliche Qualität und das geistliche Klima an christlichen Schulen gefördert werden. Und dann war ein Thema, über das ich sprach, die Bibelkenntnis. Und dann habe ich nicht aufgepasst, was ich sage. Ich sagte dann so, es gibt Lehrer an unseren Schulen, die wissen nicht, ob sie Nehemia im Alten oder im Neuen Testament suchen können, sollen. Dann kam anschließend eine Schulleiterin auf mich zu und sagt, ich weiß auch nicht, ob ich Nehemia im Alten oder im Neuen Testament suchen soll. Nehmt euch bitte zum Ziel, Bibelwissen zu erwerben. Was steht denn in Gottes Wort? Einen Überblick zu bekommen und euch zu beschäftigen mit den einzelnen Themen. Als vierter Punkt steht hier der dritte Appell, der nicht mehr zur Predigt gehört, der aber zum Thema dazugehört. Selbstständig denken, Gottes Wort kennen und Gottes Wort verkündigen. Sei ein Verkündiger des Wortes Gottes. Das ist der einzige Weg, wie unsere Gesellschaft zu erreichen ist. So, diese Folie hätte ich jetzt Ihnen, euch, vorhin zeigen sollen, als es um die Bildungsziele geht. Was wollen wir denn lernen, wenn wir Bibelkenntnis erwerben wollen? Das habe ich vorgetragen und so kann ich es weitergehen. Die Grundlage dafür ist ein ganz bestimmter Umstand, nämlich, dass wir es mit der Bibel um das geoffenbarte Wort Gottes zu tun haben. Gott spricht hinein in eine verlorene Welt, die als von Gott getrennte nicht mehr wissen, was gut und böse ist. Indem er Menschen sein Wort verkündigt. Männer Gottes haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist, sagt uns der Apostel Petrus. Und weil es sich beim Wort Gottes nicht einfach um Legenden handelt, um Berichte von einem religiösen Erleben, subjektiven religiösen Erfahrungen, sondern um das mächtige Wort des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und der in dieser Welt Rettungsgeschichte vollzieht, der seinen Sohn gesandt hat, um jedem Menschen Rettung anzubieten und zu dem unser Leben wieder hingeht und vor dem wir alle als Richter stehen werden, vor ihm als Richter. Abschließend lasst uns noch diesen Vers 16, der so wichtig ist, ganz kurz im Detail betrachten. Wir lesen: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze. Was kann das Wort Gottes? Erstens, zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Hier steht aber vorher das Begreifen der Liebe Jesu und seiner Erlösung. Davon schreibt Paulus vorher: Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Wir stellen mit Sorge fest, dass die bibelkritische Bewegung mittlerweile nicht nur durch die Landeskirchen geht, sondern auch durch die Freikirchen. Dass nicht mehr alle Pastoren der Meinung sind, dass die gesamte Bibel Gottes Wort ist, sondern nur teilweise enthält, wenn überhaupt. Und dass wir feststellen müssen, ja, was betrifft uns denn noch und was betrifft uns nicht? Und wenn wir dann darüber ins Gespräch kommen, dann höre ich Sätze wie, ja, aber in Jesus, da treffen wir uns doch. Die Frage ist nur, woher weiß ich denn über Jesus? Ich weiß doch über Jesus Christus nur durch die Bibel. Wenn ich aber nicht mehr weiß, ob das überhaupt wahr ist, was in der Bibel über Jesus steht, dann kann ich auch nicht mehr davon ausgehen, dass wir dasselbe Verständnis von Jesus und von seiner Erlösung haben. Und mittlerweile begegnet es uns sogar, dass in unseren Gemeinden verkündigt wird, dass dieses fürchterliche Opfer niemals im Sinne von Gott gewesen sein kann. Sodass gar nicht mehr dasselbe Verständnis vorhanden ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Bibelleser sind, um zu wissen, wer ist Jesus Christus. Etliche in unseren Hauskreisen arbeiten bei den Gideons mit. Und die berichten immer wieder solche Zeugnisse, wie Menschen zu Jesus gefunden haben, weil sie in der Bibel gelesen haben. Es ist das Wort Gottes und es hat diesen einen Zweck, Jesus groß zu machen und Menschen begreiflich zu machen, was das bedeutet, dass Gott mich lieb hat, so lieb hat, dass er in Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ist nütze zur Lehre. Das heißt, die Bibel gibt uns eine Hilfe, wie wir Wirklichkeit verstehen können. Wir sprechen vom Menschenbild, vom Weltbild, vom Gottesbild. Und da geht es um die Frage, wie ist diese Welt und wie ist menschliches Dasein wirklich zu verstehen? Deshalb, wer Bibel liest, der sieht, wie Gott die Dinge versteht. Aha, Und daraus leite ich dann ab, was ich für richtig halte, für falsch halte, für erstrebenswert, für vermeidensnotwendig, also Werte, Auffassungen über Gut und Böse. Verstehen von Wirklichkeit ist Nütze zur Lehre. Und dann zur Zurechtweisung. Wer Bibel liest, der merkt bald einmal, da geht es nicht nur um ein theoretisches Bild, sondern es geht um mich. Im Griechischen steht Überführung. Der Bibelleser merkt bald einmal zwei Dinge. Erstens, ich bin für Gott bestimmt und die Gemeinschaft mit ihm. Und zweitens, es gibt das Problem, dass ich Gott nicht entspreche. Er ist so heilig, so wie ich bin, kann ich nicht kommen. Ich brauche Erlösung, Überführung. Und dabei bleibt es nicht. Der nächste Begriff heißt, hier steht bei Luther Zurechtweisung, wörtlich Wiederherstellung. Gottes Wort lässt den Sünder in seinem Chaos nicht allein, sondern wenn Jesus in das Leben einzieht, dann bringt er Heil. Er bringt Ordnung in das Leben und er bringt ewige Rettung. Wer zu Jesus kommt, der findet Frieden, Wiederherstellung. Der nächste Begriff zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, Gott lässt mich nicht so, wie ich bin. Wenn ich ein Bibelleser bin, dann verändert sich mein Leben. Und dann lese ich, darüber hätte ich eigentlich heute in unserem Wohnzimmergottesdienst sprechen wollen, dann lese ich zum Beispiel, ein sanftes Wort stillt den Zorn. Toll. Nun bin ich ein cholerischer Mensch, der gerne aggressiv in den Widerstand geht. Und als Bibelleser am Morgen in meiner stillen Zeit, ein sanftes Wort stillt den Zorn. Nur als kleines Beispiel, Bibelleser bleiben nicht so, wie sie sind. Und hier wird als Maßstab die Gerechtigkeit gestellt, dass der Mensch zur Erziehung in der Gerechtigkeit, das wäre einen eigenen Vortrag wert. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist das, was der Mensch nicht hat. Gerecht ist nur Gott. Gerechtigkeit gehört zu den Eigenschaften Gottes. Und wenn die Bibel dazu dient, mich zu verändern, zu erziehen in der Gerechtigkeit, dann geht es darum, dass Jesus mich verändern will hinein in sein Bild. In den 80er Jahren war es Mode unter den Schülern, den frommen Schülern, so Armbänder zu tragen. Ja? What would Jesus do? Wer hat das gesagt? Heute auch noch? Okay, gut. Darum geht es. Was entspricht dem Wesen Gottes in meinem Leben? Und das Schöne ist, ich darf als Christ, bibellesender Christ, einfach gespannt sein, was Gott in meinem Leben tut. Das manchmal tut es ein bisschen weh, wenn Gottes Geist beim Lesen der Bibel zu mir spricht, Berthold, oh, 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 oh. Du solltest jetzt zu deiner Frau gehen und zu deinem Nachbarn und du solltest ihn um Verzeihung bitten. Oder Gottes Wort spricht, sei mutig und sei stark. Eine der ganz zentralen Botschaften auch im 2. Timotheusbrief an den Timotheus. Und es endet damit mit dem Ziel. Hier haben wir Lebenssinn, dass der Mensch Gottes, und das das war bei Timotheus der Fall, der hatte ja eine Entscheidung für Jesus getroffen, dass der Mensch Gottes zu allem guten Werk geschickt ist. Gott möchte dich brauchen. Er möchte dir Lebenssinn geben, dadurch, dass du ihm dienst, an dem Platz, wo er dich hinstellt. Und dass du dazu fähig wirst, dazu dient Bibelkenntnis. Ich schließe ab mit zwei Liedversen von Ludwig von Zinzendorf als ein Gebet, möchte die Predigt mit diesem Gebet abschließen. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen. Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mög in deinem Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen, früh und spät, und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Amen.